Es freut mich, die Lieben aus Baden-Württemberg. Heimatgefühle. Toll, ich habe aber Heimatgefühle zu allen verschiedenen Gegenden Deutschlands. Es ist so schön, wenn man im Volke Gottes zusammen ist. Es gibt ja nichts Schöneres, als gläubige Geschwister zu finden, die dem Herrn Jesus dienen und mit ihm zusammen sind. Ich habe da so ein Buchzeichen in meiner Bibel drin, da habe ich lauter so Sachen. Grüße aus Timor. Es war mitten im schlimmsten Bürgerkrieg in Osttimor, das ist ja östlich von Indonesien. Da haben es Gläubige dort mir geschenkt. Wunderbar, was die Jesusgemeinde ist. Ihr könnt überall in der Welt hinkommen. Es gibt überall in der Welt eine Jesusgemeinde. Ganz toll. Wo gar nicht wichtig ist, was wir verschiedene Ansichten haben, sondern wo wir ja die Einheit in Jesus so stark empfinden. Deshalb sage ich immer nur Jesus-Leute. Das ist für mich genügend. Egal, welche Taufauffassung einer hat und was er sonst noch für Sonderlehren vertritt, über die Engel und sonst über die Cherubim. Aber das Wichtige, dass wir in Jesus eins sind und ihn brauchen, und wie er gerade gesungen hat, ohne ihn können wir nicht sein. Und es ist schlimm, dass die Jesusgemeinde am meisten durch unsere menschlichen Spannungen beschädigt wird. Es ist keiner hier im Raum, der nicht darunter leidet, an den Spannungen, und wir sind alle selber mitschuldig. Ich war heute Morgen dem Bruder in der Andacht so dankbar, wie klar er das herausgestellt hat. Ganz schlimm, wenn wir meinen, wir müssten wie ein Staatsanwalt oder wie ein Richter die Probleme, die da sind, in der Gemeinde lösen. Das habt ihr auch immer erlebt. Es gibt nur neuen Streit und noch viel mehr Ärger. Der Teufel vernebelt das alles. Und deshalb ist das Schlimmste, dann gibt es meist noch Gemeindetrennung über ganzen Bagatellen. Deshalb war das so schön heute Morgen bei dem Galater 6. Wenn einer von einem Fehler übereilt wird, das ist ja meist der Grund. Einer fällt auch in eine böse Sünde, also bei uns dauernd der Fall. Und dann helft ihm wieder zurecht, die ihr sanftmütig seid, die ihr geistlich seid, mit der Sanftmut von Jesus. Dass der Paulus nicht gesagt hat, dann verdonnert ihn, dann schließt ihn mal für 2 Jahre aus der Gemeinde aus und helft ihm wieder zurecht, weil der Geist von Jesus ein Geist ist, der barmherzig ist, gerade mit dem gefallenen Menschen. Wie war Jesus barmherzig, so haben mit Menschen, die wie die große Sünderin ganz Furchtbares auf dem Gewissen hatten. Barmherzig zurechtgehalten. Von Jesus kann man ganz viel lernen, vor allem die Sanftmut und die Demut. Jetzt haben wir heute, dass der Umgang mit schwierigen Menschen. Wir lesen dazu 1. Petrus 2, Verse 18 bis 25. Ihr Sklaven. Ihr wisst, was ein Sklave ist. Das ist verkauft worden wie eine Sache, wie ein Stück Holz auf dem Markt und war dann Leibeigentum von dem Herrn, der ihn gekauft hat. Zum Glück gibt es in unserem Land keine Sklaverei mehr. Aber es gibt so ähnliche Verhältnisse trotzdem noch. Aber wir wissen, wie das in der Welt eine furchtbare Not ist. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Komischen, den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leider das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt. Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden, durch die Wunden von Jesus seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Also das mit den schwierigen Menschen ist ein aktuelles Thema für jeden von euch, weil wir alle schwierige Menschen sind und mit schwierigen Menschen zusammenleben, weil alle Menschen seit dem Sündenfall schwierige Leute sind, komplizierte Leute, notvolle Leute und Leute, die auch Unrecht tun, Ärgerliches tun und die uns schrecklich auf die Nerven fallen, auch in der Christengemeinde. Es gibt keine Christengemeinde ohne menschliche Probleme, das war schon im Jüngerkreis von Jesus so, das gehört zu unserer Welt. Aber das Schlimmste ist hier, dass der Petrus ein Beispiel wählt von ganz besonders schwierigen Situationen, das waren diese Sklaven. Es ist ja erschütternd, wie lange die Sklaverei sich gehalten hat, auch in der Bibel sogar. Im Alten Testament befinden die Gesetze für den Sklaven, die Freilassung der Sklaven und wenn man Sklaven behalten darf und was ist, wenn ein Sklave ein Kind gebiert, wem gehört das und all das. Eine ganz notvolle Situation. Wir verstehen das ja heute in unserer Freiheit gar nicht mehr, wie solch eine Situation so lang hat halten können. Es ist ja interessant, die Sklaverei in der Welt und der Sklavenhandel wurde durch die evangelikalen Englands abgeschafft. Wer sich mehr dafür interessiert, in dem Buch von Wilberforce, des großen, wunderbaren Biografie im Hensler Verlag, ganz toll beschrieben. Der Wilberforce war junger, ganz junger Abgeordneter im englischen Parlament. War ein Freund vom Premierminister William Penn. Hatte die größte Karriere vor sich. Und er traf den John Juden. Der John Juden war ja ein bekehrter Sklavenhändler. So ganz schrecklich versoffenen Lebensgeschichte, den Gott gerettet hat bei einem Schiffsuntergang. Der John Juden hat das herrliche Lied gedichtet, O Gnade Gottes, wunderbar. Und der John Juden hat diese Clapham-Gruppe gegründet, da haben die anderen nur Abschätze, also die Clapham-Sekte. Und der Wilberforce war ein Jesus-Jünger und hat gesagt, du musst deine Karriere aufgeben. Du musst dich für dieses schreckliche Elend einsetzen, dass das abgeschafft wird. Und der Wilberforce hat seine ganze Karriere dran gegeben. Und erst am Ende seines Lebens war der Sieg geschafft. England hat die Sklaverei verboten und hat mit ihren Kriegsschiffen die Sklavenschiffe gestellt und die Leute freigelassen. Es war aus dem Evangelium raus. Für uns kann Sklaverei nie da sein. Aber jetzt werdet ihr immer wieder bei uns sozialistische linke Leute treffen. Die sagen immer, warum ist in der Bibel nicht klarer die Sklaverei bekämpft? Jesus hat nie was für die Sklaverei gewollt. Aber warum hat Jesus nicht mit Gewalt die Revolution durchgeführt? So sagen die Linken immer die Revolutionäre. Die Christen haben tatsächlich eine stille Revolution eingeleitet, indem die Sklaven, die Jesus jünger geworden war, dieses ganze Sklavenverhältnis innerlich aufgebrochen haben. Und nicht mit der Faust der Revolution und dem Bürgerkrieg, sondern ein ganz neues Verhältnis zu ihren Herren. Wir haben ein ganz herrliches Beispiel im Philemonbrief, wo ein Sklave geflohen war und der Paulus sagt, geh ruhig wieder zurück. Und er schreibt an den Philemon, das war der Eigentümer des Sklaven, du musst doch jetzt ganz anders mit ihm umgehen. Das ist interessant, schon wie da in der Neutestament in den Zeiten gesagt hat, im Geist Jesu müssen wir die ganzen Problemfelder dieser Welt lösen. Und wo wir heute noch in der Welt Sklaverei haben, die Sklaverei kommt nicht aus dem Westen, sondern sie ist etwa in Afrika ein ganz uraltes Übel, das lange vor der Kolonisation dort war, in den afrikanischen Stämmen. Und es ist ganz furchtbar, dass Menschen mit Füßen getreten hat, ihr Wert einfach nicht ernst genommen wird und sie wie eine Sache sind und auch gar nicht ernst genommen werden als Menschen. Was ist das für ein Terror, wenn man so leben muss und nicht mal sich irgendwelche Rechte der Freiheit hat und mit solchen Leuten redet Petrus hier. Und das ist für uns wichtig, weil wir alle auch in schwierigen Verhältnissen leben. Aber das mit der Sklaverei war noch viel schlimmer. Und wenn Paulus schon zu denen sagt, ihr könnt das ganz besonders mit Jesus machen. Wie lebt man als Sklave, wenn man Jesus gehört und Christ ist? Wenn wir in der Welt uns erkundigen, wie kann man in solchen Situationen leben, dann gibt uns jeder eine andere Antwort und wir wissen nicht, der eine sagt, du musst mit der Faust auf den Tisch schlagen, du musst protestieren, du musst Gericht anrufen. hat alles keinen Wert. Das Wunderbare ist, dass Jesus nur einen Weg kennt. Und der eine Weg, der ist im letzten Vers unseres Abschnitts beschrieben. Ihr wart wie die irrenden Schafe, Schafe, die sich verlaufen haben in dieser Welt und immer wissen, wo geht der Weg hin. Ihr seid bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Jesus ist der Hirte unseres Lebens, auch in den schwierigsten Situationen, die du erleiden musst. Und vielleicht hast du in deinem Freundeskreis eine Frau, die ist in einer unglücklichen Ehe und der Mann terrorisiert sie. Was habe ich erlebt? Gläubige Frauen, die mit einem Mann verheiratet waren, der jede Nacht zu seiner Freundin ging. Und sie haben die Ehe nicht aufgelöst. Wie kann man das aushalten? Ich kann nur mit Jesus aushalten. Wenn deine Würde in den Dreck getreten wird. Weil Jesus uns einen Weg zeigt. Er hat uns bekehrt zu dem Hirten und Bischof als Leiter, dem Hüter unseres Lebens, unserer Seelen, dem wir gehören und der uns auch durch die schwierigen Situationen durchbringt. Und das hat mich immer auch so beeindruckt, wie die Generationen vor euch in der Sowjetunion das gelebt haben in dem grausamen System des Stalin, in der Aussiedlung und nicht Revolutionäre waren. Wir haben in der Bibel ein ganz wunderbares Beispiel von einer Sklavin, die im Haus des Naaman war. Das war zur Zeit des Elisa, der war aussätzig, der Naaman. Und die Sklavin, die hätte ja ihrem Chef Gift in den Kaffee schütten können. Ich bin gegen die Sklaverei und ich lehne mich auf. Nein, sie hat dem aussätzigen Naaman den Weg gewiesen zum Propheten Elisa, wo Heilung auch für seine Krankheit war. Und das ist in der Bibel ganz viel, dass wir in schwierigen Situationen nicht durch dieses Aufbegehren, das steckt so in unserem Ich wie gestern, wir revolutionieren jetzt alles und wir kämpfen. Es ist ja ganz merkwürdig, dass in China die Christen in der schlimmsten Mao-Unterdrückung, wo alle Gemeinden aufgelöst waren, hat Jesus seine Gemeinde hindurchgeführt und ist die größte Erweckung aller Zeiten geworden. Nicht in einer politischen Revolution. Sogar die haben ja bis heute keine Religionsfreiheit in China. Aber da kann niemand etwas machen, weil die leben einfach mit Jesus. Jesus schafft ihnen den Raum, weil Jesus größer ist als alle feindlichen Mächte. Da leben wir heute auch in den Islamländern. Es sind ja viele Terroristen, die zum Glauben an Jesus kommen. Und deshalb ist für uns das nicht der Weg, den die Revolutionäre weisen und die Sozialisten, sondern für uns ist der Jesusweg der Gehorsam in der Demut, in der Sanftmut, in der Liebe, auch in den schwierigsten Verhältnissen. Und da müsste ich jetzt eigentlich euch ganz viele Beispiele erzählen, auch von jungen Leuten, die von ganz bösen Chefs missbraucht wurden, unterdrückt wurden, denen die Rechte vorenthalten wurden und die unter Gebet und Gehorsam die ganze Situation umgewandelt haben. Das ist ja unsere ganz große Überzeugung, dass das geht, auch in schwierigsten Lebensumständen. Deshalb interessiert uns, was ist der Weg von Jesus, zu dem wir bekehrt worden sind. Es hat ganz praktische Auswirkungen für uns, fürs alltägliche Leben. Schon zur Zeit von Jesus gab es solche schwierigen Menschen massenweise. War ja schon schwer, dass Jesus das aushalten musste, einer seiner treuesten Freunde, der ihn verrät und ins Messer liefert. Stell dir mal vor, wie hat Jesus reagiert beim Verrat des Judas? Und das schlimmste Unrecht auszuhalten, wie wurde Jesus mit allen Lügen bedacht? Was hat man ihm nachgesagt? Jesus, der niemand etwas Böses getan hat, niemand konnte Jesus auch nur eine Sünde zeigen, sagt, da war was, da war nichts. Und was hatten sie über Jesus geredet? Er sei ein Fresser und Weinsäufer und was alles. Und Jesus hat nicht zurückgeschlagen und hat es stehen lassen. Das steht so schön im Vers 20. Was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet? War so schön in unserem Pfarramt, das ist ja bei uns so nett. Wir sind ja ein Doppelpack. Ohne meine Frau bin ich nur 5%. Wir gehören ganz eng zusammen und haben auch den Dienst immer miteinander gemacht. Das ist das Allerschönste, wenn das geht, auch in der Landeskirchenveramt. Und da haben wir immer wieder erlebt, wie unmögliche Behauptungen über uns erzählt wurden in Pfarrerskreisen. Das ist ja immer so, wo einer den Weg mit Jesus geht, braucht er sich nicht wundern. Und da habe ich meiner Frau gesagt, aber das ist doch so eine offenkundige Lüge, was die da erzählen. Und meine Frau hat dann immer was gesagt, ja, wolltest du lieber, dass es wahr wäre, was sie erzählen? Das war schon, genau das steht da, wenn ihr um guter Taten willen getadelt werdet, es verliert sich auf einmal. Verliert sich auf einmal. Und ist gar nicht mehr die Rede davon. Und das ist eigentlich bei jeder Arbeit, die ihr beginnt, war bei uns auch, wie wir das Hilfe für Brüder begonnen haben, christliche Fachkräfte, war eine Aktion der evangelikalen Mission, in den Zeitungen überall mit lauter Lügen durchgeschmiert wurden. Und da kannst du versuchen zu reden, du kannst dich gar nicht mehr rechtfertigen, weil das dunkle, dämonische Mächte sind, der Herr hat es zugelassen. Du musst wissen, wenn es der Herr zugelassen hat, wird das auch wieder stoppen und so geht's. Es glaubt ja ein paar Jahre später gar niemand, was da los war. Aber hast du diesen Halt in deinem Herrn, dass du sagst, das ist der Jesusweg. Und ich gehe den Jesusweg, weil Jesus das Unrecht erlitten hat. Und deshalb haben Christen nie mitmachen können auf dem Weg der Revolution. Haben sie zurückgehalten. Vor über 40 Jahren waren ja unsere ganzen Kirchen ganz besetzt von der Theologie der Revolution in Südamerika. Da ging es sogar um die Frage, ob man nicht die bewaffneten Guerillas, die Tupamaros, die da in Südamerika in den Großstädten gekämpft haben, ob man die nicht mit Waffen unterstützen sollte, mit Mitteln von Brot für die Welt, ob man das nicht finanzieren sollte. Spricht heute keiner mehr von den revolutionären Bewegungen, weil die große Evangeliumsbewegung in Lateinamerika hat eine ganz riesige Wachstumsbewegung. Ja, ganz Südamerika durchsetzt hat, überall lebendige Jesusgemeinden entstanden sind. Da hat damals überhaupt niemand gedacht, dass das geschehen kann. Da waren ja gar keine Missionare, sondern der Herr hat es getan, so wie er ein Feuer anzündet. Du darfst immer wissen, das darf ich nur als älterer Mensch euch sagen, wenn man das schon in der eigenen Lebenserfahrung sieht, dass wir mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, leg deine Sachen in die Hände von Jesus hinein. Und da sagt der Petrus in dem schönen Beispiel, ihr seid dazu berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Für dieses Wort Vorbild steht im griechischen Neuen Testament ein Wort, das auch in einem anderen Sinn gebraucht wird. Da hat schon Platon davon geschrieben, jetzt muss ich kurz erklären, wie die früher bei den Griechen das Schreiben in der ersten Klasse gelernt haben. Wie lernen, haben die das gelernt? Da hatten die Steine und in den Steinen war der Buchstabe eingraviert. Und die Kinder haben in der Schule anfangen müssen, wenn es um den A ging, den A mit ihrer Hand nachzumalen. So oft, bis sie es gekonnt haben. Du hast eine Schreibvorlage, jetzt kommt der B dran, jetzt machst du mal den Bogen. Und der Petrus sagt, ihr müsst das lernen wie die ABC-Schützen. An Jesus in die Schreibvorlage hineinzulernen und zu lernen, da geht der A, so geht der B, so geht das C und das D. Wie geht denn das im Umgang mit diesen schwierigen Menschen, denen du tagtäglich gegenüberstehst? Du musst immer denken, wie hätte Jesus diese schwierige Situation bei mir gelöst? Wunderbares Bild, da muss man es lernen. Bis ins hohe Alter hinein muss man das lernen. Und das kannst du nicht aus irgendwelchen sonstigen Büchern lesen oder in den Zeitschriften immer heißt, frag die Frau Katharina oder was, die dann so Ratschläge fürs tägliche Leben gibt, das immer dumme Ratschläge. Lies mal Jesus. Wie hat Jesus das gelöst? Und denk, wie hätte Jesus das gemacht? Darum unser Thema von Jesus lernen in den schwierigen Umständen. Und dann ist das Bild da von den Fußstapfen. Jetzt haben wir draußen Schnee heute, schön in Willingen. Und wenn wir etwa im Hochgebirge sind und es kommt plötzlich eine Nebelwand und wir sind auf einmal verlaufen in den hohen Toren oder irgendwo, womöglich noch mit einer Reisegruppe und wir wissen unseren Weg nicht mehr. Was machst du denn da? Du siehst nicht mehr weit. So ist ja unsere Situation. Wir wissen nicht, wie geht das bei uns in unserem Leben, mit meinem Chef und so weiter und mit meinen Kollegen und die werden mit bösem Ruf bedacht. Und da denkt plötzlich auf diesem Schneefeld, siehst du plötzlich Spuren. Ganz frische Spuren. Und in die Spuren kannst du reintreten und sagst, da ist doch einer schon gelaufen und jetzt kann ich in diesen Spuren nach, da komme ich ans Ziel. Und du hast eine Spur, die ganz gewiss zum Ziel führt. Das ist die Jesusspur. Das sieht ja so aus, wie wenn es in die Katastrophe führt. Das war bei Jesus furchtbar, wie das erst richtig zusammenschlug in der Feindschaft. Kreuzige ihn, haben sie gerufen, bis hin am Kreuz. Am Ende stand der Sieg Gottes. Und willst du denn was anderes haben als den Sieg Gottes, dann musst du diesem Jesus nachfolgen Und das ist nur so schön, der keine Sünde getan hat und dessen Mund sich kein Betrug fand. Das ist so dumm. Am schlimmsten mit unserem Mund. Hast du deinen Mund schon unter Zucht? Schlimmsten Sünden von Christen, reden wir heute Mittag noch mal darüber, machen wir mit dem Mund. Viele merken es nicht mal. Aber auch schon mit dem Kopf, aber mit dem Mund ist ganz schlimm. Was wir sagen, wir müssen Rechenschaft geben über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben, wenn du nicht Vergebung empfangen hast. Das ist wahnsinnig. Was haben wir schon geredet in der Kindheit, in Dummheit, im Hass? Böse Worte. Jesus hat gesagt, wenn du sagst zu deinem Bruder, du nichts nutzt, du bist des höllischen Feuers schuldig. Also, Mensch, Jesus hat nicht zurückgeschlagen. Bei uns geht das ja automatisch. Wenn uns einer reizt, dann geht das auf einmal. Dann schrei ich zurück. Dann komme ich sogar gleich in Emotionen und in Feuer. Und Jesus hat das nie gemacht. Sie sind immer wieder an dem Punkt, den wir gestern haben. Es ist so wichtig, dass Jesus in meinem Herzen siegt. Unser menschliches Herz ist so auf Reaktion gebaut, das schlägt sofort zurück. Ich habe es immer so gut beim Autofahren. Meine Frau sagt, das hupt doch nicht, wenn so ein Idiot vor dir fährt. Also wir sind ja so, dass wir da gleich in Rage geraten, wenn irgendwas um uns her, wegen lächerlicher Dinge. Wie ist denn das? Und die Jesus-Art muss in deinem Herzen sein. Kannst du sagen, Herr Jesus, ich will heute, dass du mich wieder ganz neu erfüllst mit deiner Gegenwart. Das ist bis ins Lebensende, bis in deine Todesstunde hinein möchte Jesus dein Herz besitzen, denn mit aller Selbstdisziplin kannst du das nicht wegkriegen. Du kannst dich mühen, wie du willst, du kannst dich anstrengen, du kannst alle möglichen Kurse bilden, hilft doch gar nichts. Dein Ich, das kann nur Jesus austreiben. Und das ist so wichtig, in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der da Recht richtet. Kennt ihr das Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer, Die Füße im Feuer? Nicht mehr. In der Schule kommt das nicht mehr vor, aber vielleicht gibt es unter euch einige, die sich für auch große deutsche Dichtung interessieren. Konrad Ferdinand Meyer hat uns ganz große, wunderbare Gedichte geschenkt. Und da erzählt er von einem französischen Gesandten des Königs, der unterwegs war, um in den französischen Schlössern die gläubigen Hugenotten aufzuspüren, die evangelischen. Und er war unterwegs auf dieser Reise und da war ein großes Unwetter und er klopfte in einem Schloss, ob er über Nacht hier Quartier kriegt, ich bin Legat vom König und so weiter. Und erst wie er da am Abend sitzt, merkt er, ich kenne das Haus. Und das war doch, da war ich doch. Und da war eine Frau und die hat sich geweigert, von ihrem Glauben an Jesus abzulassen. Und ich habe sie genommen, ihre Füße ins offene Kohlenfeuer gesteckt, bis sie tot war. In diesem Schloss saß ich doch. Und dann merkt, die Leute haben die mich erkannt. Ich wurde Abendessen serviert. Und er sitzt mit dem Schlossherrn zusammen, mit dem Witwer. So heißt Gedicht, die Füße im Feuer. Könnt ihr im Internet runterladen, das kriegt mir alles. Konrad Ferdinand Meyer mit C, schreibt man den Konrad, EY Meyer. Und dann wird das Nachtquartier im angewiesenen Turm und er schläft und morgens zwitschert schon die Vögel und die Sonne scheint und durch die Tapetentür kommt der Schlossherr. Er graut in dieser Nacht. Der hat ja gewusst, wer da war. Und er reitet dann noch ein Stück mit diesem königlichen Legat zum Abschied. Und er hat gesagt, es war klug von dir, dass du dich nicht gerecht hast. Und dann sagt er, mein ist die Rache, spricht der Herr. So toll. Gott macht die Rache. Du brauchst nie etwas rächen. Du kannst es auch gar nicht rächen. Selbst wenn dir ganz großes Unrecht geschieht. Stell es an Gott anheim und sag, Herr, du weißt, wie es war. Aber ich will mich nicht rächen. Wenn ein Mann sogar das tun kann, wo die eigene Frau nur um des Glaubens willen ermordet wurde, hat Konrad Ferdinand Meyer schon ganz toll dargestellt. Das ist ein ganz spannendes Gedicht auch für unsere Zeit heute. Aber die Sache ist so wichtig, dass ich mich nicht räche, sondern die Rache gehört Gott. Und so steht es hier, mein ist die Rache. Er stellt es dem, Vers 23, er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet. Es gibt ganz viele Beispiele in der Geschichte der Christen, es ist ein Bilderbuch. Ich liebe so sehr den Johann Jakob Schütz, war Rechtsrat in Frankfurt, eine ganz große Persönlichkeit, der das schöne Liedgedicht, das Herr Lob und Er dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte, ganz wunderbar, ist eines der schönsten Loblieder, die wir überhaupt im Gesangbuch haben. Und da hat schon Probleme gehabt mit den liberalen Pfarrern. Wann war das? Um 1650, denk mal, in Frankfurt. Und den haben sie bis zum Schluss gemobbt, die Pfarrer. Ist nie aus der Kirche ausgetreten. In den meisten Gesangbüchern steht er sehr ausgetreten, wie wenn das das schlimmste Übel wäre. Er wollte eigentlich nach Amerika. Er war ein Freund von William Penn, der das Pennsylvania gegründet hat. William Penn war ein ganz großer, einflussreicher Mann. Er blieb in Frankfurt und hat dann immer ein Psalmwort genannt, wenn ihm so großes Unrecht widerfahren ist. Herr, wenn ich dran denke, wie du von Ewigkeit her die Welt richtest, werde ich getröstet. Das hat einfach Gott hingelegt. Dieses maßlose Unrecht. Und er wurde so verkannt. Und das ist ja eine Tragik in unserer Welt. Jeder Mensch, der lebt, ist verkannt. Deine Eltern haben dich nie richtig geschätzt, deine Geschwister haben dich immer beneidet, im Geschäft bist du auch nicht einer. Jeder kommt nie zu seiner Wertung, außer bei Jesus kommst du zu deiner Wertung. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das Gott anheimstellst. Es gibt ja viel zu viel, was du an dir selber als schlimme Dinge erkennst und die du vor den Herrn bringen musst. Und darum ist das so wichtig, dass du das erkennst und weißt, dass das nötig ist. Die Rache ist mein. Jetzt werden manche sagen von den Ungläubigen, das ist aber eine altmodische Weise zu leben, dass man das nicht, heute geht man zum Gericht und holt sich einen Rechtsanwalt. Ihr wisst ja, dass unter Christen sowieso das nicht geht, dass wir vors Gericht ziehen. Das ist in der Bibel eindeutig verboten. Wir können nicht vor Gericht, vor Ungläubigen über unsere Rechtssachen in der Gemeinde streiten. Das geht gar nicht. Wir haben doch einen Herrn und wir haben Brüder, die das richten können, wenn wir wirklich Konflikte haben, die wir nicht lösen können. Aber das ist nicht altmodisch, das ist überhaupt etwas, was in diese Welt nicht hineinpasst. Von Anfang an, vom Brudermord, vom Kain an seinem Bruder Abel, ist es die Art und Weise der Welt, dass man zurückschlägt, dass man sein Recht selber holt. Nur Jesus hat diesen alternativen Stil gepredigt. Du musst wissen, was es heißt, Jesus Jünger zu sein, von ihm zu lernen. Ich will mich frei machen von allen Methoden, die in der Welt erlaubt sind. Das dachte die Welt, die prozessiert um jeden Käsdreck. Aber für Jesus Jünger geht's nimmer. Wir haben diesen Weg nicht, weil wir wissen, wir stehen unter der Führung unseres Herrn und unser Herr gibt uns, was wir brauchen und das ist genug. Denn das war zur Zeit des römischen Kaiserreichs genauso unmöglich. Die römischen Soldaten, die Legionäre, die haben gekämpft mit dem Speer und mit dem Schwert. Und darum ist das so befreiend und lösend, was der Petrus hier schreibt. Und dieser Petrus, ja, da machen wir nachher mal weiter. Jetzt machen wir mal eine Pause von ein paar Minuten und lüften mal tüchtig. Das ist wichtig. Ich glaube, sonst tut uns wieder gut, dann können wir neu aufmerken. Wir machen da weiter, wie das befreiend und lösend ist. Hast du ein Lied? Ich nenne das Lied Ich will streben nach dem Leben. Das liebe ich so sehr. Das ist von Hiller. Da will ich streben und doch Jesus muss ziehen. Ich kann es selber gar nicht machen. Hiller ist ja unser schwäbischer Landsmann gewesen. Hat ja auch so ein stilles Leben geführt. Hat die Sprache verloren, aber hat viel gewirkt. Schön. Im ersten Vers hieß es, im Schwäbischen, also das Hiller Liederkästlein, kennt ihr das? Das ist ganz wichtig, das kleine 2x365 Tage des Kreislaufs, ganz herrliche Lieder drin. Da ist im Originaltext noch, im Vers 1 hinten, nur im Hoffen fortgelaufen bis zum Kleinod hin. Das fortgelaufen, das hat man irgendwann geändert, deshalb ist es neu umgesammelt. Ich finde das schön, das fortgelaufen, nur im Hoffen fortgelaufen. Du wirst morgen und übermorgen schon einbrechen wieder an der Sache und wirst wieder im Streit liegen, ärgerst dich und sagst, warum habe ich wieder so blöd reagiert? Und das sagt der Sohn, Je mehr ich das spüre, dass ich nicht kann, umso mehr rechne ich mit Jesus. Und der muss ziehen und der hat Kraft und in seinem Wort erlebe ich es doch immer wieder. Erst im Himmel kann ich mal sagen, es war dein Blut, durch das ich gerecht geworden bin. Du hast mich befreit immer wieder aus diesen Irrwegen. Und deshalb ist es so wichtig auch, dass die Welt, diese Umgebung, die, man, das sei normal, das ist unnormal, wie unsere Welt lebt. Die Jesusart ist für uns Bürger des Himmels, des neuen Reiches, die Art. Und wir haben doch bloß noch eine kurze Wegstrecke. Das wisst ihr noch gar nicht, ob ihr jungen Leute noch so viel längere Wegstrecke habt als ich. Und die wollen wir doch leben auf diese große Zukunft, die wir haben. Und deshalb wollen wir all das nehmen, was uns widerfährt. Was muss ein Mensch aushalten, der im Verkehrsunfall unverschuldet ein Bein verliert oder lebenslang Kopfschmerzen hat? Und er kann doch nicht mit Rechterei, er muss mit Jesus das bewältigen. Und beim anderen, wo es nie zu seiner Liebschaft kam und keine glückliche Ehe, muss doch leben. Jeder Mensch hat seinen Packen zu tragen und darum hat Jesus uns ein Vorbild gelassen, wie wir mit den Schwierigkeiten unseres Lebens fertig werden. Du musst Ja sagen und Jesus will dich mit deiner Lebenssituation segnen. Die lässt er zu, weil das der Art ist, wo er dich am allerbesten reich machen kann. Mit seiner Nähe und da kannst du überwältigend seine Güte erfahren. Deshalb sagt der Petrus, ich habe es doch selber erlebt. Warum hat er es denn selber erlebt? Der Petrus war ja ein Haudegen, ein Schlafmütze. Der Petrus hat gewusst, in dieser Welt muss man einen Pfiff haben, da muss man da sein wie der Pfennig und da muss man was machen. Im Garten Gethsemane, als die kamen mit Lanzen und mit Stangen, und der Petrus hat gesagt, sonst wollt ihr mal sehen, was ein Kerl ist. Und hat er sein Schwert aus der Scheide gezogen, Jesus stopp, als er das Ohr von Malchus abgeschlagen hat. Er hat es doch selber erlebt, dass das gar nichts löst, sondern dass das große Hemmnis ist, auch in der Geschichte der Christen, wo wir meinen, wir müssten was lösen mit Gewalt. Stecke dein Schwert in deine Scheide, braucht Jesus nicht. Er braucht auch nicht die Macht der Welt. Im Württembergischen Christusbund war es so schön, die haben ja wunderbare Freizeiten, macht da immer gern mit, auch Bibelkurse und so weiter. Und die hatten ein tolles Haus in Lech. Lech ist natürlich ein Paradies, englische, niederländische Königsfamilie, ist immer ein Lech. Großartig im Arlberg da unten. Und das Haus hatten sie gemietet und das wurde jetzt von einem reichen Engländer um viele Millionen gekauft. War eine billige Hütte, aber so ist dort in Lech. Die Grundpreise sind so groß. Der Christusbund hat da nicht mithalten können, das zu kaufen. Und dann haben sie gebetet, Herr, zeig uns doch ein Haus. Und dann fanden sie das ideale Haus in Arlberg. Für Skifreizeiten. Die brauchen es dringend. Die Skifreizeiten stehen vor der Tür. War alles klar. Verkäufer war mit einig, Bedingung war, Vertrag war ausgehandelt und dann sagt der Pächter, der gerade drin ist, ich gehe nicht raus, ihr könnt ja klagen gegen mich, Räumungsklage. Und der Christusbund hat gesagt, machen wir nicht. War alles uns klar mit dem Verkäufer, aber der Pächter geht nicht. Und dann haben sie gesagt, dann kämpfen wir auch nicht vor Gericht rum. Das war ganz arg schwer, weil die ganzen Freizeiten standen an und sie wussten nicht, wo sie machen sollten. Und wenige Wochen später passierte, was passiert nicht immer so, aber es passiert eben auch, dass ein Verein im Eutal von Oberstdorf, eines der schönsten Freizeitheime, die wir haben, der Bergfrieden, nicht mehr tragen kann, hatte rote Zahlen gemacht, völlig neu renoviert und schenkt dem Christusbund. Da finden jetzt seit 1. Dezember die Freizeiten statt. Und das ist so groß, wenn es plötzlich in der Schoß fällt. Das macht Jesus oft anders und oft lässt er einen lang zappeln, oft lässt er einen uns auch durch dunkle Täler gehen, kennen wir alles. Aber wenn er uns durch dunkle Täler führt, sind es trotzdem Segenstäler. So wie es die in Russland erlebt haben in den schweren Tagen der stalinistischen Verfolgung. Das ging ja oft so weit, dass die Leute sagten, wir haben Angst wieder, wenn wir in der Freiheit leben, weil wir Jesus so nah waren in der schweren Bedrängnis. Und das hat Petrus erlebt und hat gesagt, Mensch, das war der größte Irrtum meines Jugendlebens. Junge Menschen sind ganz besonders in der Gefahr. Wir sagen, ihr habt doch Kraft und ihr habt Ideen und ich bin jetzt jung und macht das so. Und hat er gesagt, das hat doch gar nicht, er hat es gut gemeint, der Petrus. Und er ist dann nachgeschlichen, nachdem er das Ohr abgehauen hat in diesem Malchus ist er nachgeschlichen in den Hof des Hohepriesters und hat Jesus noch einmal beobachtet bei diesem schrecklichen Verhör. Und es war ja schlimm. Da hat einer Jesus geohrfeigt, den Gottessohn, der die Fülle Gottes hat, geohrfeigt. Das ist ja bei uns schon, in keiner Familie darf man mehr ein Kind ohrfeigen. Und der hat Jesus geohrfeigt, einen erwachsenen Menschen, Hohnes wird grundlos. Weil die Antwort seiner Meinung nach von dem Knecht dort nicht passend gewesen wäre, von dem hohen Priester. Und Jesus sagt so, warum schlägst du mich? Das war alles. Und der Petrus guckt, warum der Weg mit dem Schwert nicht der Weg ist, der Lösungen bringt. Jesus hat man gedemütigt und schlimmer behandelt als ein Hund. Kein Hund wirst du so schlagen, ohne Grund. Und er blieb ruhig, er stellte es dem anheim, der gerecht richtet. Und darum ist so wichtig, dass du den Tag morgens beginnst mit der Bibel lese. Ich kenne die ganzen Probleme, weil ich habe Frühschicht und so. Ich habe auch bei Daimler in der Frühschicht geschafft, da in der 12-Stunden-Schicht. Ich weiß, wer es ist. Aber wenn man morgens nicht die Stille hat im Wort Gottes, hat man am ganzen Tag gar nicht den Blick auf Jesus richtig frei. Und dass man auch die ganzen Schwierigkeiten mit dem Vorarbeiter und was man jetzt hat in der Gruppe und mit dem Waschraumwärter und was da alles läuft, in der Kolonnenführer und so, wo du bist in deiner Arbeit, du musst zunächst mal wissen, ich bin in der Hand von Jesus geborgen und ich gehe diesen Weg und ich passe mich nicht an diese Welt an, sondern ich gehe den einsamen Weg eines Jesus-Jüngers und das hat Jesus auf dem Kreuzesweg uns vorgemacht und das ist die Schreibvorlage, wo der Petrus sagt, ich lerne immer wieder, wie Jesus das gemacht hat, wie sie ihn verhöhnt haben. Jetzt stell dir mal vor, dem haben die ins Gesicht gespuckt. Hast du mal erlebt, dass das vielleicht hat irgendwo mal Menschen gegenüber, der so eine nasse Aussprache gehabt hat, noch ein bisschen gerieben, ein bisschen bis um den Wasserhahn gegangen, bis wieder weg war. Aber wenn einer so voll richtig reinhaut und das hat Jesus erduldet, weil er verschönen will. Und das ist die größte Botschaft in der Welt. Die allergrößte Botschaft. Und wenn du wissen willst, warum die verfolgten Gemeinden wachsen, in Nordnigeria, wo die meisten umgebracht wurden im Jahr 2014. 7.000, in der neuen Aufstiegshöhe, 10.000 Frauen und Kinder, ohne Grund, überfallen worden von Boko Haram. Von denen ist keine geflohen von den Familien, aber sie haben bei den Beerdigungen für ihre Verfolger gebetet, dass die Liebe Jesus sie erreicht. Das schmeißt Muslime um. Nicht schmeißt Muslime um in ihrer Überzeugung. Nur das erschüttert das Herz eines Terroristen. Die Jesusliebe konkret über den offenen Gräbern, wo die Väter ihre Kinder und ihre Frauen begraben und die Jesusliebe bezeugen. Und ihr wisst, dass auch für die Gewalt des Kommunismus nicht so überzeugend war, vielen Prozesse, wo die gesagt haben, hohes Gericht, ihr müsst eure Sache vor dem jüngsten Gericht einmal rechtfertigen. Wir hassen euch nicht. Wir möchten euch bloß raten, bringt euer Leben in Ordnung. Ihr tut ein maßloses Unrecht. Bloß weil wir Gott anbeten nach der Bibel, könnt ihr uns nicht nach Sibirien verbannen. Und das ist in unserer westlichen Gesellschaft das größte Beispiel, das ihr bringen wollt. Ist ja interessant, wenn man es genau anguckt, in dem Prozess gegen Jesus im Haus des Hohepriesters, als Jesus geohrfeigt wurde, hat ja Jesus nicht die andere Backe hingehalten. Obwohl es in der Bergpredigt drinsteht, er soll die andere Backe hinhalten. Aber er hat sie darauf hingewiesen, was tust du da? Habe ich Unrecht geredet? Das darf man. Man darf deutlich sagen, du tust ein großes Unrecht. Aber mehr nicht. Ganz ähnlich haben wir es, als Paulus und Silas in Philippi im Gefängnis waren, Apostelgeschichte 16, wo der Kerkermeister über das Erdbeben kam, wo sie geschlagen wurden, wieder jedes Recht und einen ganz blutigen Rücken hatten. Und als sie endlich frei waren und der Kerkermeister sich bekehrte, war interessant, dann haben sie gesagt, jetzt könnt ihr gehen, hat der Paulus gesagt, nee, die sollen sich entschuldigen. Was? Nach dem irdischen Recht. Das darf man auch sagen. Das war ein Unrecht, das hier geschehen ist. Ich möchte nur mal das festgestellt werden. Keine Schadensersatzforderungen erhoben. Aber er hat gesagt, ich möchte dieses Zeugnis auch noch geben. Und das darf man auch tun, auch in diesem maßlosen Unrecht des Terrors heute, des islamistischen Terrors, aber man sagt, es ist Unrecht. Man darf das Unrecht beim Namen nennen, auch was im Stalinismus passiert ist und was beim Maoismus passiert ist und was heute passiert im Kapitalismus und wo überall auch, es ist nicht recht. Und da wollen wir eine Situation abpassen, die richtig ist, damit die anderen Menschen auch die Chance zur Buße haben, zur Umkehr. Und da darf man manchmal auch sagen, was du getan hast, aber wir müssen die Situation abwarten, bis sie kommt. Dass der andere wirklich merkt, auch zur Buße kommen kann. Aber es geht nicht um unsere Ehre willen, dass sich wegen uns einer entschuldigt, sondern weil wir wissen, auch er muss in seinem Leben erkennen, er kann das Böse nicht einfach durch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen nicht einfach zum Bösen Ja sagen. Und deshalb hat der Petrus das gesagt, ohne Bitterkeit. Er will das lernen von Jesus, dass er nicht drohte, da er litt. Und jetzt übertragt das in unsere Familienschwierigkeiten. Wisst ihr, dass deine Eltern auch ganz viel Unrecht von dir ausgehalten haben, wo du 15 und 16 warst? Mütter und Väter, die wurden oft von uns gescholten und geschlagen. Manchmal merkt man es ja erst, bis man selber in der Situation ist. Was haben wir an unseren Eltern oft Unrecht getan? Es ist gut, wenn das zeitig merkt. Es ist auch schön, wenn das euren Eltern sagt, es tut mir leid. Es gibt in der Familie oft ein ganz neues Zusammenleben. Dass man das auch respektiert miteinander und sagt, du, das habe ich in meinem Leben falsch gemacht damals. Wir haben ja unsere Eltern nach etwas bemessen und sie kritisiert. Und sie konnten ja oft auch nicht anders. Wir haben ja alle unsere Ecken und Kanten. Wir haben unsere komischen Arten und unsere Gene, die wir mit uns rumtragen. Aber schlimm, wenn wir uns dran versündigen im Zusammenleben. Und das ist ganz wichtig. Auch die Ehe, ihr lieben jungen Leute, die Ehe ist nicht das, was in der Romantik erzählt wird. Die Ehe ist eine Dienstgemeinschaft mit Jesus. Was meine Frau tragen muss, wenn sie mich geheiratet, ich habe oft gesagt, dass du das dir aufgebürdet hast, mich zu heiraten. Sie hat ja alle ihre Eigenheiten aufgegeben, ihr eigenes Leben, um das mitzutragen. Es ist ganz besonders schön, wenn sie nicht mitgehen würde, wäre ich auch nicht gekommen. Das ist schön, was miteinander machen und miteinander alles bereden können. Und das ist das Herrliche, wenn man das findet, sagt, das ist unsere Dienstaufgabe für Jesus. Und wenn man sich dann immer aneinander stößt und sagt, wir akzeptieren uns auch mit der ganz anderen Art. Der eine ist ein Frühaufsteher, der andere ist Späteraufsteher, der eine hat die Wünsche, der eine will so einen Urlaub haben. Es hat doch gar keinen Wert, dass man das erkennt. Wir sind zusammengestellt und wollen einander akzeptieren in der Jesus-Art, wie Jesus die geliebt hat. Und es geht nicht um die Kränkung, die Jesus rächen will, sondern Jesus will, dass Menschen gerettet werden. Und das ist großes Ziel, wenn wir das entdecken. Wenn nur Menschen gerettet werden, können wir unsere privaten Dinge zurückstellen. Und ich muss sagen, was man da in der Gemeinde an herrlichen Beispielen erlebt, wo Menschen nie fragen, wie geht's mir und was habe ich und was kriege ich, sowas, womit kann ich dienen? Und das ist schön, ihr habt es auf dieser Freizeit auch erlebt, wie da manche hinter den Kulissen rumrennen. Ich weiß nicht, ob die heute Nacht überhaupt noch ein Auge zugetan haben, bloß damit es läuft und es gut geht. Und sie werden dabei glücklich werden und gesegnet werden. Und das ist herrlich, dass der Herr Jesus nichts umsonst gibt, sondern auch segnet, wenn man sich ihm hingibt. Aber das ist so wichtig. Das ist Gnade bei Gott, wenn ihr das Böse ertragt. Das ist nur eine Gnade. Wenn man selber sich erinnert, ich brauche ja diese Gnade von Jesus täglich mannigfach und dauernd und in großer Menge. Und ich lebe von dieser Gnade. Denk mal, wenn Gott seine Gnade von mir abzieht, kriege ich einen Herzkasper und liege tot da. Ich lebe doch von der Gnade, dass ich atmen kann, essen kann, dass mein Organismus geht. Alles doch eine Gnade von Gott, dass ich im Frieden leben kann, alles. Wenn man das vergisst, Herr, ich will doch nichts ohne dich, liegt doch kein Segen drauf. Jedes Kind, das geboren wird, ist ein unglaubliches Wunder. Ohne Gnade Gottes funktioniert doch gar nichts. Und das ist Gnade bei Gott, wenn das Böse ertragen hat. Wir werden doch überschüttet mit Guten, wir sind doch die Privilegierten. Und deshalb brauchen Christen gar nie einen Rechtsanspruch. Sie brauchen auch gar keine Verteidigung, sondern Gott wird euch Raum schaffen und ich wünsche euch nur in euren Gemeinden, wo ihr seid. Ich freue mich auch, wie klein eure Gruppen auch sein mögen. Gerade habe ich da mit einem Bruder gesprochen aus Ulm. Es freut mich ganz besonders. Meine Frau hat viele Jahre in Ulm gelebt. Und das ist so schön, dass ihr das... Aber ich hoffe, dass auch ganz viele noch finden können, die auf diese Stimme Jesu hören wollen und die diese Bibelverkündigung heute brauchen. Da gibt es ganz wenig Stellen in Deutschland, wo man die noch so hören kann. Ihr seid Boden und braucht das. Also das war mir wichtig. Das habe ich überschrieben, diesen Teil. Befreiend und lösend ist das, was Jesus tut und das, was er uns oft. Das ist nicht eine Pflicht. Wir meinen immer, das ist ein Gesetz, das muss ich machen, mit zusammengebissenen Zähnen. Nein, das ist befreiend. Das ist befreiend, ich muss nicht machen. Sondern ich werde beschenkt von Jesus. Und das ist noch jetzt der Punkt, das ist Frieden mitten im Kampf. Das ist Frieden mitten im Kampf. Kann man überhaupt so leben, wenn du so nicht lebst unter der Behütung von Jesus und nicht weißt, der Herr ist mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Gott ist für uns, wer will jetzt noch gegen uns sein? Nur so kann ich in dieser Welt leben. In dieser Welt wird ja sonst das Fell über die Ohren gezogen. In dieser Welt herrscht ein grauenhafter Kampf. Jeder gegen jeden. Guckt es euch mal an in eurem Betrieb, wo ihr seid. Seht es in euren Familien. Was ist das oft? Der Kampf ums Erbe. Der einzige Weg, den man wirklich befreit gehen kann, ist unter Jesus im Gehorsam. Und das ist Frieden mitten im Kampf. Diese Welt ist eine unheimliche Welt. Ich persönlich meine, realistisch müssen wir damit rechnen, dass wir im Jahr 2016 noch den schlimmsten ISIS-Terror in Europa kriegen. Und dann ist wichtig, dass wir in der Ruhe von Jesus leben können. Da werden alle aufgescheucht sein, die heute noch alles bagatellisieren. Die Welt ist im Aufruhr, in einem Aufruhr, den es noch nie gegeben hat. In einer Täuschung ohnegleichen. Was da noch sein kann, ich will gar nicht mehr sagen, das, was wir erlebt haben, wer hätte das gedacht? Ach, wir sind noch vor ein paar Jahren mit meiner Frau in Syrien, haben wir die Christen besucht, dass es alles so kommen kann. Alles zerstört, alles verwüstet und das nennt man noch arabischer Frühling. In dieser Welt gibt es keine Sicherheit als die Geborgenheit in Jesus. Und deshalb musst du den Hass überwinden, wo er dein Herz kaputt macht und wo er dich bedroht, wo es dich überhaupt belastet. Ich habe einen Freund gehabt in Tschechoslowakei. Das war ein Christ. Und in der Zeit, wo wir damals so viel Bibeln transportiert haben mit Licht im Osten, und der hat mir in seiner Heimatstadt gezeigt, welche vier Häuser am Marktplatz immer einmal gehörten, bis die Kommunisten ihm's geklaut haben. Wurde ja alles verstaatlicht. Aber er hat gesagt, tut es dir heute noch weh? Er sagt, überhaupt nicht, ich habe das abgelegt. Ich hadere nicht mehr damit. Er wurde Leiter des Personalwesens vom ganzen Gesundheitsdienst in Prag. Ein ganz einflussreicher Mann. Der hat seine Neujahrswünsche im kommunistischen Tschechoslowakei hat er verschickt. Mit dem Absender hinten stand drauf, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht in seinen Namen drunter geschrieben. Er hat es an alle Staatsfreunde geschickt. Hat als Christ bezeugt. Und ich traf seinen Sohn, der dann geflohen war. Und der hat gesagt, die Rechnung muss ich mit den Kommunisten noch machen. Aber der arme Kerl, er hat sie nie machen können. Mein Nachfolger im Werkhilfe für Brüder, Ulrich Weinhold, der hat bei den Kommunisten nicht Abitur machen können, damit in der Volksschule aufhören müssen. Und erst nach der Wende hat er anfangen können, das Abi nachzumachen und Jura zu studieren. Im Übrigen hast du keine Bitterkeit schon, nö. Du machst dich mit der Bitterkeit selber kaputt. Es geschieht maßloses Unrecht. Jetzt möchte ich etwas konkret, wo es an deiner Stelle sitzt, wo sagt, mein Bruder oder wo, der kann in der Familie drin sein, wo man das immer sagt, der hat mir mein Leben zerstört. Ihr seid bekehrt worden, ihr seid, was heißt denn Bekehrung? Ihr seid zu der Lebensweise von Jesus herumgedreht, umgepolt, sagt man heute. Ihr seid umfunktioniert. Ihr lebt jetzt in der Spur von Jesus und in der Jesus-Art müsst ihr leben. Das heißt, und es ist nicht ein Gesetz, sondern entweder gehe ich unter, das sind zwei Möglichkeiten, die ich wählen kann. Entweder bei Jesus oder ich lebe mit der Welt. Dann muss ich mit der Gottlosigkeit der Welt leben, aber anders geht es nicht. Und deshalb brauche ich auch keine Zweideutigkeiten, keine faulen Kompromisse und keine Unlauterkeit und keine Unwahrhaftigkeit. Und du darfst da weitergehen und sagst, ja, ich war wie ein irrendes Schaf. Ich bin auch so herumgeirrt und war hier und dort getrieben und habe mein Leben gesucht aus allen möglichen Zielen und Wünschen, habe das gesucht und nicht gefunden. Aber ich bin bekehrt worden, ganz konkret über diesen Spannungen meines Lebens, jetzt Jesus das alles zu vertrauen. Und dann musst du wissen, die Menschen können gar nichts tun gegen Jesus. Dort müssen sich die stolzesten Wellen legen, die gegen dich toben. Du bist ganz sicher, dort, wo Jesus sagt, da bist du in meiner Hand geborgen. Und es kann dir nichts geschehen, als da, wo der gute Hirte dein Leben führt und dich segnet und dich leitet. Ich habe noch einen zweiten Teil, wo wir noch eine Stelle aus dem Römerbrief aufschlagen wollen. Aber ich habe gedacht, wir können an dieser Stelle auch, wir singen noch ein Lied, wenn du noch eins raussuchst. Aber ich würde dann sagen...
432, ich brauche dich alle Zeit.
Das ist auch schön. 433, bevor wir das dann machen, auch gern einige Verständnisfragen, die wir dann noch austauschen können, wo einer sagt, ja, aber was machen wir da in schwierigen Situationen oder so. Wenn das nicht ist, aber wir können eine Möglichkeit zur Aussprache haben, möchte ich noch eine Stelle aus dem Römerbrief mit euch lesen, die das noch ergänzt. Sonst einfach Fragen, die wir hier machen können. Sind konkrete Beiträge noch oder Anregungen oder Fragen zu diesem ganz praktischen Thema?
Ja, ich habe eine Frage. Sie haben ja erzählt, dass Gott sagt, ja, die Rache ist mein. Aber einerseits haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, was recht ist, ne, bezüglich dieser Sache. Wenn wir jetzt, sage ich mal, eine schwierige Situation haben, verschiedenen Arbeitsverhältnissen oder sonst was, oder Familien oder was auch immer, wenn ich damit sage, ja, es ist nicht recht, überlasse ich ja nicht Gott sozusagen zu rechnen in dieser Sache. Damit gebe ich ja schon mal mich zur Verfügung, zu sagen, es ist meine Sache, nicht mehr Gottes Sache. Ja, wie geht man damit recht herum, sage ich mal, dass man entweder diesen Weg einschlägt oder den anderen?
Also wenn da Fragen sind, würde ich immer raten, wendet euch an einen gläubigen Bruder oder eine Schwester eures Vertrauens und sagt, was rätst du mir? Es ist immer gut, wenn einer von außen sagt. Und es ist doch erstaunlich, wie oft man erschüttert ist, wie viele gläubige Leute an einer unsinnigen Sache festkleben, wo ich sage, lass doch, kämpf doch da nicht um dein Recht. Und um billige Dinge sich verstreiten, wobei sie auch ihr Zeugniskraft verlieren. Und das würde ich doch auch sagen, wo man im Recht ist. Das fängt ja oft schon im Haus an, bei Streitigkeiten mit den Hausbewohnern, ist es immer klug, auf das Recht zu pochen. Man macht auch ein Verhältnis sehr kaputt. Und deshalb würde ich sagen, es ist immer gut, man fragt einen Bruder oder eine Schwester. Weil man oft durch seine Rechtsposition viel kaputt macht. Würde ich sehr vorsichtig sein. Auch bei den Chefs, wo man vielleicht die Kündigung noch hinausschieben kann. Ich habe auch einen gehabt in der Gemeinde, wo ich ihn dringend abgeraten habe, wo die gemerkt haben, das hat immer gesagt, die mobben gegen mich, und dann hat er sich einen Anwalt genommen und er war eben doch nach einem Jahr arbeitslos. Wir haben eben Gründe gefunden, wie sie ihn rausgesetzt haben. Da ist auch sein Jesuszeugnis nicht sehr glaubwürdig gewesen. Also die Rechtsposition würde ich nicht in jedem Fall ausnutzen in dieser Welt. Wir haben ein Recht, da sind wir dankbar dafür, wir haben auch ein Gericht, das Recht spricht, aber ich würde vorsichtig sein, beim Autounfall gar kein Problem, dass man sagt, wir tauschen das aus und nehmen einen Anwalt, der soll das klären mit der Versicherung, was wir brauchen und solche Dinge dürfen wir machen. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir merken, da geht es um viel, viel mehr. Da ist eine Feindschaft dahinter. Das war mir einfach wichtig. Mit dem Recht können wir diese Welt nicht erlösen. Auch im Westen ist es nicht ein solcher Rechtsstaat. Wir wundern uns ja, wie das Recht gebeugt wird. Gestern kam im Radio, wo wir hergefahren sind, ich habe es auch gehört, da hat einer prozessiert bis zum obersten Bundesgerichtshof wegen der Reiserücktrittsversicherung. Eine Frau, deren der Mann gestorben ist. Und da sagen die, ja doch, das fällt nicht unter die Reiserücktrittsversicherung. Von meinem Verständnis unsinnig. Aber da merken wir solches Recht. Das Recht ist aber auch eine komische Sache. Und für uns Christen ist wichtig, dass wir in der Spur von Jesus bleiben und keine Feindschaften haben. Weitere Dinge noch?
Ja, wie sieht es dann aus mit unter den Christen? Also wenn in einer Gemeinde eine Streitigkeit hervorkommt und du wirst dann ungerecht behandelt, wie ist das Verhältnis dann da? Auf das Recht zu bestehen oder?
In der Gemeinde passieren dauernd, weil du sagst, wenn Unrecht geschieht, geschieht dauernd Unrecht. Weil das ist schon oft nicht einzusehen, warum der die Predigt hält und nicht der andere, und dabei kann so der andere viel besser, und warum der auftritt. Und ihr wisst, dass in manchen traditionellen Gemeinden sich noch gestritten haben um den Sitzplatz, wo ihr Platz ist. Es ist mir auch schon passiert, dass man in einer fremden Kirche, wo man in Gottesdienst ging, da kam eine Frau, das ist aber mein Platz, da sitzen Sie nicht hin und alles. Ich würde sagen, in der Gemeinde ist ganz wichtig, dass wir auch Schwestern und Brüder haben, die, zu denen wir gehen können und sagen, das beschäftigt mich. Und da sagt er, da kümmere ich mich drum und erlöst das Ding. Aber leider sind die meisten Gemeindetrennungen sind keine geistlichen Gründe, sondern sind Gründe der persönlichen Verletzung. Auch wenn man sagt, da ging es ums tausendjährige Reich oder um die Entrückung oder um die Taufe. Ich nehme es nicht mehr ab. Meist sind es die Eitelkeiten, die sich durch Generationen auch hinziehen, die Verbitterungen und die Verletzungen. Der hat mir da einmal das gesagt und da waren irgendwo Streitsachen. Und das darf in einer Jesusgemeinde nicht sein. Und das ist wichtig, dass wir das einander sagen. Du, ich möchte mich bei dir entschuldigen, ich habe das wider dich gehabt. Denn ich bin ja frühzeitig mit der ostafrikanischen Erweckungsbewegung in Verbindung gekommen. Die war seit den 30er Jahren in Ostafrika eine ganz wunderbare Erweckungsbewegung, die ganz große Zahlen von Christen in Uganda hervorbrachte, dann in Burundi, aber auch in Kenia ganz große Erweckungen, bedeutende große Evangelisten hervorgebracht hat. Und dieser Erweckungsbewegung, da wurde man sehr sensibel für Sünde im Leben. Und da hat man sie immer in kleinen Gruppen getroffen und hat Sünde voreinander bekannt. Da erschrecken wir immer, was haben die voreinander bekannt? Es waren zunächst die Gemeinschaftssünden. Ich habe es miterlebt in einer Gruppe, da hat ein junges Mädchen, die war Hausgehilfin bei einer wohlhabenden Frau, die hat gesagt, ich habe gestern einen Zorn auf sie gehabt, ich möchte das hier in der Gemeinschaft vor Jesus bekennen. Und da haben sie miteinander gesungen, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und das hat so befreiend gewirkt, ich wünsche euch auch in euren Gemeinden, dass ihr darüber, wenn ihr auch von dieser Freizeit zurück seid, da will ich mit ein paar Betern zusammenkommen, wir beten darüber, wie wir das mal lösen können, dass man nicht auf seinem Rechtspunkt sitzen bleiben und sagt, ich habe doch das Recht, sondern es kann nicht sein, dass wir als Jesus-Jünger so etwas wider unseren Bruder haben. Da kann das Wort Gottes und der Geist Gottes nicht wirken. Das ist mir einfach wichtig. Und dann holt jemand her, der, von dem er wisst, er ist möglich und kann das schlichten. So hat es Apostel Paulus geraten, dass wir das untereinander darbringen. Das geht auch für Familienstreitigkeiten. Und wenn es dann wirklich Auseinandersetzungen gibt ums Erbe, dann haben wir in der Gemeinde Leute, die sagen, kannst du das nicht lösen? Denn ihr wisst, wie ihr es auch bei anderen neutral viel besser seht, als offen Betroffener das sieht. Es gibt keine gerechte Verteilung vom Eigentum. Ich habe mir dann noch notiert gehabt beim Prozess, wie bei dem Manuskript, wie der David geflohen ist, weil der Absalom Revolution machte. Da ist der Schimmi gekommen und hat dem David, der schon barfuß den Ölberg hinaufgelegt, nachgerufen. Und dann hat einer der Begleiter von David gesagt, darf ich zuschlagen? Den schlage ich tot. Da kann ich den Gesalbten Gottes schmähen. Und dann sagt er, der Herr hat es ihn geheißen. Die Demütigung ist auch vom Herrn. Und wir haben nicht diese Verheißung in der Bibel, dass wir immer groß herauskommen. Wir müssen auch wachsen durch Demütigungen. Das ist für jeden von uns wichtig. Der eine ist in der Schulprobleme, der andere hat schwierige Menschen, die ihn demütigen. Und da wachsen wir geistlich, ja interessanterweise, durch das Unrecht, das uns widerfährt. Das ist ein geistlicher Weg und das lässt Gott geschehen, auch bei seiner Gemeinde. Aber wir dürfen nicht diese Streitigkeiten haben. Gut, dass du gefragt hast. Haben wir noch was? Sonst schlagen wir Römer 12 auf, das wäre noch wichtig, ein ganz praktisches Beispiel, wie es der Paulus dann umsetzt. Und da gibt es ja in der Bibel ganz viele solche Listen, wo auch beschrieben ist, was wir tun sollten. Das Leben in der Gemeinde, Römer 12, Abvers 9. Es kann ja immer nur mit ein paar Stichworten umrissen werden, wie das aussieht, auch mit schwierigen Leuten, wie praktiziert man das. Wir leben in Konflikten, aber wir können die Konflikte nicht lösen, dass wir sie tot diskutieren und dann immer über die Konflikte reden, sondern die Jesusbotschaft ist das Wichtigste. Und deshalb ist interessant, wie schon die Apostel gesagt haben, das Leben in der Gemeinde, die Liebe sei ohne Falsch. Welche Liebe ist denn das? Das ist die Jesusliebe zunächst einmal. Die Jesusliebe, die erfüllt mich dann zum Bruder. Ich liebe den Bruder nicht, weil er so komisch ist, sondern ich liebe ihn, weil er ein Jesusjünger ist. Und das ist das Herrlichste, weil er das Wort Gottes lieb hat. Und diese Liebe von Jesus, die muss ohne Falsch sein. Da weiß ich auch um die Versäumnisse meines Bruders. Hasst das Böse. Hast du das Böse, dass du sagst, ich bin leidenschaftlich gegen jeden Streit und gegen jede Falschheit. Nur einen Streit, den wollen wir ausführen, den Streit um die Wahrheit des Evangeliums. Wir lassen Jesus nicht als Lügner dastehen, sondern er ist auferstanden aus dem Grab. Er ist am Kreuz für meine Schulden gestorben. Da wollen wir streiten. Das ist wichtig. Da wollen wir nicht davon ablassen. Und das Bekenntnis. Aber die anderen Dinge, diese, wir wissen, wie das Böse in der Gemeinde wieder hochkommt, hangt dem Guten an, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Das Herzliche ist manchmal bei uns so ein Spruch, dann wirklich ganz von innen heraus. Die Liebe untereinander. Und das kann ich nur tun, weil ich weiß, er ist ein begnadigter Sünder von Jesus. Und die Einsamkeiten unserer Welt kann man so schlecht ertragen. Darum ist so ein Geschenk, dass uns eine Jesusgemeinde geschenkt ist, aber nur in dieser Echtheit der herzlichen Liebe untereinander. Deshalb, es gibt keine reine Gemeinde. Es gibt es nicht. Die Gemeinde, die rein wäre und ich trete beinahe, ist schon unrein. Das ist doch ganz klar. Aber das Wunderbare, dass Jesus mit seiner versöhnenden Kraft in dieser Gemeinde wirkt. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht hinter dem Rücken auch diese Sachen reden, die oft so viel vergiften. Das ist ja was ganz Typisches. Wir reden hinterher, der Betroffene kann gar keine Stellung dazu nehmen. Und das vergiftet die Gemeinde, das Misstrauen. Ich weiß, das betrifft Junge und Alte ganz besonders. Das ist bei euch auch Jungen und Mädchen bei der Jugend und so weiter, dass man wirklich sagt, das wollen wir in einer guten Weise lösen und aber auch die Alten ehren und die Alten werden euch schätzen und freuen, dass eine junge Generation nachkommt, aber in einer brüderlichen Liebe im Geschwisterkreis, da sagt man sich auch manches, was man sonst nicht sagen kann. Darum ist in der Gemeinde auch schön, dass man in der herzlichen Liebe das sagt, aber einer komme dem anderen mit Ehrerbietung vor, dass man dem anderen die Würde und die Ehre geben, die er braucht. Denn oft wird uns die Ehre abgeschnitten in der Welt, dass man einen gleich schon so negativ sieht. Und darum ist in der Gemeinde das so schön. Es sind ja in der Gemeinde ganz viele, die sind im Leben zu kurz gekommen. Auch bei den Alten, wenn er denen begegnet hat, das sind die Alten. Weißt du, dass ganz viele bitter geworden sind in ihrem Leben, weil sie so schwer geführt wurden und haben im Leben viel, viel Schweres erduldet. Wenn die da schon vertrieben waren und dann wieder die Heimat aufgegeben haben und wurden dann, was hat mir mal einer gesagt, wir durften in der Schule kein deutsches Wort sagen, dann wurden wir schon geprügelt und so. Wenn da so in den, was haben die Leute schon alles durchgemacht und schwer, und dann wollen wir einem schon jedenfalls diese Würde und Ehre geben für das, was ihr ausgehalten habt. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Heiligen Geist. Nicht in einer schwärmerischen Weise, wo ich dann alles, hurra, sondern was heißt das? Das Herz muss brennen, nicht der Kopf da oben. Der bleibt ganz nüchtern und klar. Aber das Herz muss brennen für den anderen. Wir wollen uns freuen, dass wir einander haben und nicht erst merken, wenn wir beerdigen, dass uns einer fehlt. Sondern wir haben ihn geliebt, dient dem Herrn, nicht den Menschen. Nie den Menschen. Du brauchst nie den Menschen dienen. Herr Jesus, ich möchte hier das richtig machen, leide mich. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Das ist so wichtig, dass ich in der Liebe von Jesus lebe und in der Liebe von Jesus bleibe. Diese Jesusliebe hat schon ganz viel bewirkt und das ist ganz wichtig. Wir können einem anderen, das war ja auch, was wir vorher bei Jesus im Verhör vor dem Hohepriester gesagt haben, Jesus hat immer unterschieden zwischen der Tat und dem Täter. Er hat gesagt, das, was du tust, ist nicht recht, aber er hat nie zu einem Menschen gesagt, du bist ein Lügner. Er hat den Menschen nie zum Verbrecher gemacht. Er hat den Menschen geliebt und die Tat verurteilt. Könnt ihr einen Unterschied merken? Ich kann sagen, das, was du gesagt hast, kann ich nicht so stehen lassen. Aber ich darf nie zu einem anderen sagen, du bist ein Lügner. Ich darf zu ihm sagen, es ist nie recht, wie du lebst. Du hast keine klaren Verhältnisse dem anderen Geschlecht gegenüber. Aber ich darf nicht sagen, du bist ein Hurer. Lass das Gericht Gottes sein. Sag so, was du tust, in meinen Augen ist es nicht gut. Du zerstörst dein Leben. Wir wollen die Tat verurteilen. Und das ist auch hier so schön. Segnet, die euch fluchen, euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Das ist schon etwas Tolles in der Christenverfolgung, wie ich es heute bei Boko Haram in Nordnigeria gemacht habe. Das größte Wachstum, so viele Muslime kommen nicht zum Glauben irgendwo in der Welt, wie dort in Nordnigeria. Weil die Christen beim Segnen ihrer Feinde stehen bleiben und sie bitten immer wieder, betet für uns, dass wir das durchhalten. Die haben ja auch so viele Heißsporne, die sagen, jetzt rächen wir uns an die Muslime. Die Christen sind noch in der Mehrzahl und die haben sogar im Militär noch viel mehr in Nigeria. Aber wir wollen nicht den militärischen Weg gehen, Und der Regierung, der Staatspräsident ist ein Baptist. Das gibt es doch gar nicht. Das sind Nigeria so verrückt und sagen, nein, wir wollen den Menschen die Liebe Jesu bezeugen. Das kommt bei ganz vielen Muslimen so, das sprengt das Denken an Muslimen. Das könnt ihr euch vorstellen, das kennen sie sowas nicht, Jesusliebe. Und das muss gelebt sein, auch im Verhältnis. Segnet euch Fluchen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Das ist ja ein Problem, dass jeder meint, er sei zu klug. Das ist eine Not beim Bibellesen, dass die meisten meinen, sie seien klüger als das Wort Gottes. Es ist immer gut, wenn man sagt, Herr, ich bin geistlich arm, ich brauche mehr von dir Erleuchtung. Bleib mal ganz unten. Selig sind die geistlich arm sind. Ich brauche noch mehr von dir, haltet euch nicht selbst für klug, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht, ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wir können es nicht ändern, wenn es unserem bösen Nachbarn nicht gefällt, aber wir wollen nicht zurückschlagen auf seine Weise, sondern wichtig ist, dass die Jesusliebe unser Leben durchdringt. Und es geht wie gestern drum, nicht um meine, das hat der Bruder ganz arg schön gesagt, mit der Bibelsprache, der alte Adam. Übrigens, die alte Eva ist auch nicht besser als der Adam. Das ist das gleiche Problem. Und dass dieses nur gebrochen wird durch Jesus. Und alle, das ist ja bei der Gesetzlichkeit Irrtum, als dass ich meine, wenn ich mir ganz viele Vorsätze mache, dann funktioniert das. Wir hatten in unserer Gemeinde vor vielen Jahrzehnten einen Aufbruch und da war dann die große Idee, wir machen jetzt einen Verpflichtungsbogen. Da hat einer die Idee gehabt, alle, die jetzt zum Glauben kommen, müssen sich verpflichten, dass sie ab jetzt das noch, und dann war alles aufgetitelt, ich rauche keine Zigarette mehr, ich mache keine Liebesverbindungen, ich meine jetzt das Wort Gottes. Ich habe gesagt, verbrenn doch den Bogen, hat doch keinen Sinn, als ob du dein Herz damit machen könntest, sondern dauernd den Blick auf Jesus gerichtet. Und nur wenn du den Blick auf Jesus gerichtet hast, ist interessant, dass Jesus dein gottloses Herz bekehrt. Solange du in dieser Blickverbindung bleibst, hast du den Frieden. Und das ist so wunderbar, dass ihr das auch von den Voreltern schon mitbekommen habt, in euren Gemeinden lebt. Das ist die Botschaft, die wir heute auch in der Christenheit Deutschlands weitersagen wollen. Alles andere hat keine, das ist eine Gesetzlichkeit ohne Gleich. Die überschlagen sich mit lauter sozialen Dingen, die machen mit lauter Programmen, Sozialprogramm. Wir wollen Deutschland verändern. Da kommt die Welt, wir wollen die Gesellschaft durchdringen mit Jesus. Was könnt denn ihr durchdringen? Guckt mal die Arbeitsverhältnisse in den Kirchen an. Die sind doch nicht christlicher als in der Welt oder was. Sondern lebt die Jesus-Nachfolge. Das ist wichtig, dass Jesus ins Herz einzieht und bringt den Menschen den Frieden von Christus und helft ihnen zu diesem anderen Weg. Dann werdet ihr alternativ, eine Alternativkultur leben, eine ganz andere Lebensart. Aber das ist für die Welt eigentlich hochinteressant. Und das werdet ihr auch merken. In eurem Leben war das toll. Ihr seid Menschen begegnet und gesagt, da ist was ausgestrahlt. Das war so toll. Gar nicht so viel. Was man so sehen kann, das war die Jesus-Liebe, die Jesus-Gegenwart. Die hat euch geprägt, die hat euch beeindruckt. Da war auch bei älteren Menschen, oder da war eine Schwester, und die hat euch Liebe gegeben, schon in Kindertagen. Die Kinder haben ein ganz besonderes Gespür, wo ihnen etwas von dieser Liebe entgegenschlägt. Ihr wisst doch, ihr Mütter, mit Strafen kommt ihr bei euren Kindern sowieso nicht weit. Man muss sagen, das ist nicht recht, was du tust. Das ist schon schwierig. Was kann ich dann an Gewaltmaßnahmen machen? Aber es ist ganz herrlich, wenn Kinder sagen, Mama, hilf mir, dass ich lieb bin. Ich sage, da kann ich dir nicht helfen, ich muss selber machen. Doch, ich kann ihm von Jesus erzählen. Und das ist für Kinder schon ganz wichtig, dass das verlorene Schaf liebt und sucht. Und Kinder wollen das in früher Kindertagen schon erleben. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. In meinem Herzen, und das gilt dann für uns erst recht, jetzt habt ihr aber toll zugehört. Das ist schön. Vielen Dank. Das war heute wichtig. Umgang mit schwierigen Menschen von Jesus lernen. Von den Schreibvorlagen, wo wir mit unseren Fingern rumfahren, von den Fußstapfen, denen wir nachfolgen können. Das wird euch dann immer wieder begegnen bei ganz vielem, was Jesus da gemacht hat. Auch mit schwierigen Leuten, was er gemacht hat, wenn er von anderen verurteilt wurde, warum isst du mit Zöllnern und Sündern und so weiter, wie Jesus das gemacht hat. Man will lernen und sagen, Herr Jesus, gib mir deinen Geist, dass er mich regiere.